Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Silke von Sensibility live aus meinem Homeoffice Park. Heute wollte ich mal das Thema Hochbegabung bzw. höhere Begabung mit euch besprechen. Wertfrei aus dem Nicht-Ego-State of Mind, die nicht davon ausgeht, dass das jetzt das Nonplusultra ist oder irgendwelche Vorteile gegenüber anderen Daseinsformen, sondern eher aus der Perspektive der Neurodivergenz. Geht ja bei mir um das Sensibelsein, das Leben mit ADHS, das Leben im Spektrum mit Autismus-Spektrum-Störungen oder Störungen. Ja, und die Hochbegabung, besonders wenn man eher so in Richtung PDA geht, das ist ja Pathological Demand Avoidance, ein relativ junges Profil im Autismus-Spektrum, das eigentlich noch gar nicht vielen so geläufig ist. Es ist eigentlich seit den 80ern mehr oder weniger auf dem Tableau von einer Neurologin, Psychiaterin entdeckt, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall brauchen Dinge ein bisschen, bis sie sich durchsetzen. Amerika und England ist das schon sehr viel weiter. Und da steht eben auch ein Bestandteil des Autismus-Spektrum, die Vermeidung von Anforderungen ganz oben. Und häufig, warum ich da jetzt drauf komme, ist, dass PDA viel mit, ich kenne viel PDAler, die Hochbegabung haben oder höher begabt sind. Und ich habe mich einfach nur gefragt, ob es zusammenhängt. Prinzipiell findet man dann wenig Literatur dazu, auch überhaupt zu den Traits oder den Besonderheiten von Hochbegabung. Ist gar nicht so einfach. Ich habe mich da auch immer gefragt, wie kennzeichnet sich das denn? Also so das klassische Vorurteil ist ja eigentlich, in Anführungszeichen, jemand ist super im Rechnen, im Kopfrechnen. Ein Kind bringt sich selber Lesen und Schreiben bei, rechnet, was weiß ich, Wurzeln aus so und so schon. Kinder schon, aber mal ehrlich, das ist ja nicht immer so. Und es gibt auch sehr viele Menschen, bei denen es weniger heraussticht. Vielleicht auch wenig Menschen, die einfach kein Spezialinteresse haben, gerade im Autismus-Spektrum. Es ist auch nicht immer geläufig, dass jemand ein Spezialinteresse hat. Zum Beispiel die Zahlen, die Mathematik, auch die Informatik, die dem Autismus immer gern angedichtet wird, ist nicht in jedem Fall so, denn jeder Mensch ist anders, wie auch im neurotypischen Bereich, jeder Mensch anders ist. Und was definitiv so uns alle eint, ist schon das tiefe Wahrnehmen und die Empathie und die Sensibilität und auch diese, Detailtiefe, die man dadurch erreicht und auch das große ganze Big Picture, das man dabei sieht. Und das ist auch sowas, was man auch der Hochbegabung zuschreibt. Ja, also insofern, es ist gar nicht, die Symptome, sagen wir mal, wenn Symptome sind, vermischen sich hier wieder ganz gut. Ich habe jetzt mal auf einer Seite von der Praxis Hochbegabung, die unter anderem in Tübingen operiert an ihren Standort hat, würde ich jetzt sagen, und in München auch, die sich schon seit Jahrzehnten mit der Diagnostik von Hochbegabung und eben auch Lernstörungen beschäftigt. Haben wir auch mal den nächsten Termin. Die beschreiben das auch so, die Merkmale von Hochbegabung bei Kindern. Ich euch mal kurz mit reinnehmen. Große Wachheit, frühe Neugier, die Umwelt genau kennenzulernen, alles zu erkunden, explorieren. Das starke Bedürfnis nach visueller Stimulation, Beobachtung der Umwelt, rasches grammatikalisches Erlernen der Sprache, kaum Babysprache, ein großer Wortschatz, der häufige Gebrauch von Oberbegriffen und Fremdwörtern und eine sehr gute Ausdrucksweise. Ja, das hört man häufig, dass es auch eine sehr gewählte Ausdrucksweise ist. Man zum Teil auch im autistischen Bereich ist es ja genauso, dass man sagt, das ist eine sehr, ungewöhnliche oder eine sehr andere Ausdrucksweise, wie man mal so sagt. Und selbstständiges Erlernen des Lesens im Vorschulalter, es muss natürlich auch nicht alle Merkmale auf jeden zutreffen. Ne? Und darauf will ich hier dann auch zu sprechen kommen, dass es eigentlich schon sehr schwierig ist, das Ganze auseinanderzuhalten, wenn sich Neurodivergenz mit Hochbegabung vermischt, sei es ADHS, sei es ADHS, also ADHS in Verbindung mit ASS oder eben dem PDA-Profil und ADHS. Dann ist es gar nicht mehr so einfach, da noch die Hochbegabung so richtig immer zu erkennen. Aber da später noch ein paar andere Merkmale, fand ich ganz spannend, was da so alles steht. Formallogisches Einordnen von Begriffen, Bedürfnis nach Systematik und Logik. Ja, das ist ja auch so ein bisschen autistisch, ja? Auch dieses Ordnen und Systeme anlegen, finde ich da. Also es überschneidet sich doch sehr. Interessen, die nicht altersgerecht sind, Geschichte, Philosophie, Religion, ja, würde ich auch unterschreiben, würde ich auch bei der Neurodivergenz im Allgemeinen verorten. Also man nennt es ja immer Entwicklungsstörung, aber für mich bezieht sich das mehr oder weniger einfach auf die Nervenbahnen und die Gehirnphysiologie, die Neurobiologie, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch einen Entwicklungsbedarf hat, aber bestimmt nicht immer auf das Verwenden von Sprache und auf die Interessen. Da sehe ich es eigentlich eher umgekehrt, dass viele Kinder, vor allen Dingen im PDA-Profil, die jetzt auch in Richtung Hochbegabung sich vielleicht tragen, kann man nicht so genau abgrenzen. Ist es dann PDA? Ist es, naja, mit ADHS würde ich es nicht unbedingt in Verbindung bringen, dass man eher so ein Interesse an anderen Dingen hat, also vielleicht schon an anderen Dingen, aber nicht so an reiferen Themengebieten, würde ich eher in Richtung Hochbegabung sehen. Aus meiner Perspektive, wie ich das wahrnehme, ich kann nur aus meiner Erfahrung reden und bei uns ist eben viel Hochbegabung in der Familie, die aber auch noch nicht so richtig diagnostiziert wird, möchte ich eben später noch drauf zu sprechen kommen, warum. Großes Beharrungsvermögen beim Lösen von Aufgaben und Ergründen von Fragestellungen, ja, kommt mir auch sehr bekannt vor, bringe ich aber auch gut mit der autistischen Gerechtigkeitssinn und dem Hinterfragen und der Sinnhaftigkeit, die dahinter immer gesucht wird, in Verbindung. Der hohe Perfektionismus finde ich auch sehr spannend, weil es eben schon auch so ist, dass da so eine innere Wahrnehmung vorhanden ist, was man kann oder nicht. Das habe ich jetzt auch schon oft im Internet gelesen und das ist bei mir auch schon immer so. Und ich sehe das auch so bei meinem Kind. Man hat schon so eine Tendenz dazu, was man kann oder was man nicht kann. Und dementsprechend misst man sich auch daran, ja. Und jetzt kann aber sein, dass einfach diese Begabung auch nicht immer so zu Tage treten kann, einfach aufgrund der ADHS und des ASS, das viel mit, ja, emotionaler Überforderung manchmal zu tun hat, sehr viel mit Ängsten. Und deswegen kann die Hochbegabung auch leicht übersehen werden, weil sie einfach das Ganze sehr kaschiert, ja. Es kommt einfach nicht immer richtig raus und wird eher als Kompensation für Stress und als Coping-Strategie quasi so ein bisschen genutzt, um einfach gewisse Dinge zu lösen, die einem aufgrund der autistischen Merkmale meiner Meinung nach schwerfallen. Und sei es ja jetzt Logik oder Fragestellungen, da finde ich, kommt das Ganze dann rein. Und da merke ich immer, dass mir persönlich da viel, ja, Doppeltkraft flöten geht, weil ich da die Hochbegabung so ein bisschen als Coping umleite, wenn es mich einfach überfordert von der Fragestellung oder Themenstellung oder von der Energie gerade. Und das ist dann irgendwie doppelt anstrengend. Aber es macht einen durchaus, bringt einen in den, ja, das Wort mag ich nicht so gerne, aber in diesen High-Performance-Bereich, ja, in diesen High-Functioning-Bereich, den ich jetzt auch nicht so unbedingt mag. Es ist ja auch so, ja, dass das als ableistisch oder diskriminierend empfunden wird, da auch eine Bewertung innerhalb des Spektrums verursacht. Deswegen benutze ich den Begriff sehr ungern, aber es ist manchmal einfach zielführend, um das Ganze zu beschreiben. Also möchte es nicht wertend verstanden wissen und nutzen an der Stelle. hohe Motivation für neues Lernen, ja, viel Freude an Denkspielen und Knobelaufgaben, sehr gutes Gedächtnis, naja, das ist jetzt dann wieder sehr schwer, wenn es in Verbindung mit ADHS auftritt, ne? Also es ist dann auch mit der IQ-Messung so eine Sache, wird ja auch meistens im Rahmen der Diagnostik, ich weiß gar nicht, ob es nur bei ADHS ist oder auch bei ASS, ich denke eher bei ASS, mitgemacht. Wobei, nee, wir haben es, glaube ich, auch bei ADHS schon mitgemacht, die Intelligenzmessung oder diese Standard-Intelligenztest, die man da in dem KJP so macht. Und da kommen ja dann verschiedene Werte raus. Ich schaue nochmal rein, was da alles dann Schönes rauskommt. Also ich will jetzt nicht in Detail gehen und meine verraten. Aber ich fand es ganz interessant, da ja so ein Durchschnittswert rauskommt. Dann gibt es einen Wert für eine durchschnittliche Intelligenz, nennt sich das dann quasi. Es gibt einen Wert für Sprachverständnis. Es gibt einen Wert für visuell-räumliche Verarbeitung. Einen Wert für fluides Schlussfolgern. Einen Wert für das Arbeitsgedächtnis. Und eine Verarbeitungsgeschwindigkeit. Und da finde ich, an diesen zwei Werten zeichnet sich doch immer recht viel auch ab, gerade wenn das Arbeitsgedächtnis betroffen ist, dass man da auch auf ADHS zu sprechen kommt. Wenn da eine Auffälligkeit vorhanden ist, ist es meistens eher in Richtung unterdurchschnittlich. Also wäre ich doch mal konkret, 79er Wert zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wo da die Grenze ist, eher unterdurchschnittlich und würde dann vielleicht eher auf ADHS hindeuten. Wohingegen eine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit durchaus auch sein kann. Aber da ist eben so die Frage, die ich jetzt, finde ich, mal gern sinnhaft geklärt haben wollte, ob eine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit mit einem schlechten Arbeitsgedächtnis eben dann doch wieder eher auf Hochbegabung hindeutet. Aber das konnte mir bis jetzt noch keiner sagen. Und im Internet habe ich bis jetzt eigentlich auch noch nichts drüber gefunden. Deswegen werde ich jetzt mal bei dieser Praxis für Hochbegabung, bei der wir demnächst noch eine ausführlichere Diagnostik haben. Der Grund ist einfach, dass es in der Familie liegt, dass es bei dem einen oder anderen schon häufig diagnostiziert wurde, da ich das Gefühl habe, dass einfach dass ein Coping-Mechanismus von uns ist, eine gewisse Begabung. Und da ich auch finde, das muss direkt diagnostiziert werden, also ich spüre das, es ist eine innere Wahrheit, die auch viel mit diesem Perfektionsdenken in mir zu tun hat, weil ich einen gewissen Anspruch habe, den ich aber aufgrund gewisser Ängste und gewisser autistischer oder ADHS-Einschränkungen einfach gar nicht immer abrufen kann. Und da wird es dann eigentlich schwierig, oder dann sagt man, das ist eigentlich eine Hochbegabung, die nicht genutzt werden kann. Und deswegen ist auch eine Hochbegabung nicht immer leicht zu diagnostizieren und wird bei vielen ganz gern übersehen. Und viele meinen sogar, ja, muss nicht unbedingt oder bringt eigentlich nichts, diagnostizieren zu lassen, weil es denn eben auch nichts bringt, zum Beispiel schulisch in den Förderbedarf integrieren zu lassen, weil es ja dann oft vielleicht gar nicht zum Tragen kommt und auch nur Erwartungen weckt. Und das ist sicher ein zweischneidiges Schwert, habe ich aber auch schon Diversestes gehört. Also einige meinen, nee, klar, bei Hochbegabungen kann man dann auch speziell fördern. Aber wie gesagt, man muss es dann immer sehen, was die anderen Symptome dafür Auswirkungen haben, weil es einfach wirklich so ist, dass die meisten Menschen bei Hochbegabung dann andere Erwartungen an die Person stellen. Und wenn sie die nicht erfüllt spüren lassen oder ja, einfach, wenn es der Mensch schon auch selber weiß, ein Kind eine Hochbegabung mitzuteilen, das ist auch immer so ein zweischneidiges Schwert, das man immer im Kopf haben sollte, denn wenn die Kinder da noch nicht mit umgehen können und man dann sagt, oh, du bist so clever, dann setzt das auch unter Druck und führt auch dazu, dass sie einen gewissen Leistungsgedanken in sich entwickeln und vielleicht sich auch selbst unter Druck und Stress und Angst setzen. Und das sollte man schon auch ein bisschen absprechen mit Therapeuten, mit Psychiater, sich vielleicht da selbst mal informieren. Ganz gern auch immer in solchen persönlicher großer Fan von Selbsthilfegruppen. Gibt es ja mittlerweile online, Foren, Chats. Hier im Park ist was los. Die Kinder spielen, ist auch schön. Ja, und da einfach sich mal erkundigen und dann seinen eigenen Weg damit finden, das ist immer das Wichtige. Aber mich treibt es eben gerade um, weil ich mir gedacht habe, hey, da ist was bei uns, es ist auch was da eben in der Familie und das finde ich gehört auch diagnostiziert. Das war so ein bisschen, dass die Schule dann auch so sagt oder andere Menschen, hey, was braucht ihr noch eine Diagnose und was willst du jetzt, dann willst du dem Kind entweder was anhängen, ne, dass es noch eine Störung hat, keine Ahnung. Nein, oder willst du dein Kind zu was Besonderem machen? Weder das eine noch das andere. Ich will einfach nur ein korrektes Bild und eine korrekte Diagnose, weil ich einfach auch weiß, dass auch daran das Gesundheitssystem das Kind misst oder denjenigen misst. Spätestens dann, wenn Therapien nicht wirken oder Medikamente nicht wirken, wird dann gefragt, ja, warum war das so, warum ist das so, können wir nichts mehr für dich tun, ne? Und spätestens in solchen Zusammenhängen sind Diagnosen dann auch wieder wichtig. Und auch im Schulsystem, ganz klar, liegt dir auf der Hand. Wenn du das weißt, dass ein Kind sich zum Beispiel vielleicht auch langweilt durch Hochbegabung, ja, aber ja, eben in dem Rahmen das auch gar nicht vielleicht formulieren oder selber weiß und ausdrücken kann, dann kannst du natürlich auch ganz anders damit umgehen, in Zusatzaufgaben geben und dann ist vielleicht ein ganz anderes Verhalten. Also es lohnt sich, das zu wissen und es lohnt sich, das einfach auszuprobieren, um einem Kind helfen zu können wirklich und die Sachen richtig einzuordnen, weil, wie gesagt, für Kinder ist es nicht immer so einfach, gerade wenn sie noch jung sind, sich da zu artikulieren und die Worte und Gefühle dafür zu benennen und zu finden. Ne? Ja, und Hochbegabung, also das mit dem sehr guten Gedächtnis ist dann wieder so die andere Frage. Was ich auch spannend fand, jetzt hat ja auch jemand einen großen Redebedarf, genau wie ich. Auf jeden Fall Ablehnen von Autoritäten und Forderungen und Verhalten, das nicht als sinnvoll angesehen wird. Das fand ich auch ganz spannend, weil das ja auch so klassisch autistisch ist und auch so in Richtung ADHS, Gerechtigkeit und so weiter geht. Also daher kann das auch kommen. Da kann auch eine Überschneidung oder eine Verbindung existieren. Ruhiges, eher introvertiertes Verhalten. Naja, ja, vielleicht denkt man noch häufiger nach. Es wird auch häufiger eher gegrübelt, gehe ich mal von aus. Also viele bringen auch dieses ständige Reflektieren, Grübeln, diese Gedankenspiralen eher mit einer gewissen Grundbegabung, sagen wir mal so, in Verbindung. Muss jetzt nicht unbedingt eine Höherbegabung sein, aber schon eher die Tendenz in Richtung nach oben. Großes Bedürfnis nach Ruhe und Schlaf. Naja gut, das ist eher generell vorhanden. Bei Neurodivergenz als auch ja, Hochbegabung in dem Fall. Wenig Freunde. Okay, also sozial auch ein bisschen anders, Sozialverhalten. Ähnlich auch wie bei ADHS oder bei Autismus im Besonderen. Große Sensibilität in vielen Bereichen. Da haben wir es auch diese, ja, Hypersensibilität oder diese sensorische Empfindsamkeit, die Sinnesempfindungen, die eben sehr ausgeprägt sind, Lärm, Menschenmengen, Essen, da steht auch einiges. Also das ist eben einiges, was sich dann mit ADHS oder ASS oder in dem Fall PDA, je nachdem, was man so hat, auch überschneidet. Und finde ich eben auch ganz spannend, gerade bei der Schulwahl nach dem Ende der Grundschule ist eine Begabungsdiagnostik daher oft erforderlich, um die richtige Entscheidung für eine erfolgreiche Schullaufbahn treffen zu können. Aha, also auch noch ein Grund für eine Diagnostik, spätestens bei dem Schulwechsel. Ja. Und ich glaube, es gibt ja auch den Albert Einstein, der war ja auch hochbegabt offiziell und der hatte auch keine guten Noten. Also man kann nicht immer sagen, dass gerade diejenigen, die die High-Performer sind, bei denen es offensichtlich ist, die diese offensichtlichen Traits haben, dass es nur dann Hochbegabung ist, weil es eben auch sich viel hinter anderen Symptomen versteckt. Und das Ganze sich dann anzuschauen, das überlasse ich dann doch gerne Spezialisten bei uns im Kinder-Jugendpsychiatrie wird es meiner Meinung nach also von vielen noch nicht gesehen. Kenne ich auch viele Bekannte, die Ähnliches berichten, die dann erst bei Spezialisten waren, die sich damit auskennen. Und wir haben da jetzt eben auch einen Termin, da geht es darum, dass eben Hochbegabung nochmal getestet wird und dann auch nochmal geschaut wird, gibt es eine Leserechtschreibschwäche, gibt es eine Legasthenie oder eine Dyskalkulie. Ist vielleicht noch ein bisschen früh für Ende erster Klasse, aber um ehrlich zu sein, ich möchte auch mal langsam einschätzen, ob wir vielleicht doch lieber eine andere Schulform brauchen oder eine andere Form der Förderung, weil die Mühlen mahlen einfach gerade langsam. Schulwechsel auf die alternativen Schulen, die Wartelisten sind lang, da kann man durchaus Jahre warten und auch bis man einen Termin mit diversen MSDA oder mit diversen Beratungsstellen, die auch in Bezug Förderung beraten können, ja, kriegt, ist es eben auch nicht von der Hand zu weisen, dass man diese Termine und lieber früher macht als später, weil ja einfach gerade keine Termine in irgendwelchen Bereichen der Neurodiversität, der Neurodivergenz vorhanden sind, sei es Psychiater, die man braucht, die sich damit auskennen, sei es Therapeuten, die sich damit auskennen, Klinikplätze, ambulant oder stationär, wo wirklich das Wissen über Autismus-Spektrum vorhanden ist oder das Wissen vor allen Dingen über PDA ist ja dann noch viel weniger vorhanden. Es ist ja schon auch schwierig überhaupt für ADHS, das gibt es ja schon viel länger, diese ganze Leitliniengeschichte und die ganzen Sachen, aber es wurde da halt immer viel nur medikamentös gemacht, muss man sagen. Und nur behavioristisch gearbeitet, also mit Verhaltenstherapie. Oder dann gab es noch dieses Aber, fragt mich jetzt nicht, das ist auch so eine ganz krasse Art von Verhaltenstherapie, die eigentlich auf Umlernen basierte, was wir heutzutage wissen, was noch viel krasser ist. Ja, und das Gehirn und die Stressbelastung also noch mehr schädigen kann und hochtreiben kann. Also nichts, was wirklich sinnvoll wäre. Insofern dürfen sich die wirklichen Ansätze, die besser sind für Neurodivergenz, noch wirklich gut finden und entwickeln, denke ich mal. Genauso wie das Wissen sich auch noch in alle Bereiche der Versorgung und der Institutionen, die mit Kindern arbeiten, durchsickern darf. Und ich hoffe, das wird jetzt in den nächsten 5 bis 10 Jahren ein bisschen voranschreiten, da ich im Internet und Internet und auf Instagram meine ich, da immer sehr viel mittlerweile entdecke. Das ist jetzt natürlich, man ist ja auch in einer Bubble und man kriegt ja auch in gewisse Inhalte dann irgendwann explizit zugespielt und kommt da quasi gar nicht mehr raus. Aber deswegen ist es auch wichtig, dass alle das mal teilen, dass das auch von neurotypischen Menschen aufgegriffen werden kann und Menschen, die mit Kindern arbeiten, Menschen, die im Bildungssystem arbeiten, damit es auch geläufig wird, dass das einfach gängige Dinge sind, gängige Normvarianten, weder Krankheiten noch Störungen, sondern einfach andere Gehirnphysiologie, andere Neurobiologie. Und eben auch eine gewisse Form der Begabung, die dahinter stecken kann, ja, was da ja wenigstens vermutet wird, wenn jemand nicht unbedingt die Wurzel aus 324 im Kopf sofort sagen kann. Aber nichtsdestotrotz kann es so sein, muss aber nicht immer so sein. Und wie gesagt, Symptombereiche beim ADHS, ASS und Hochbegabung überschneiden sich da auch sehr gut. Und da würde ich immer den Tipp geben, lieber doch einen Spezialisten aufzusuchen. Ich bin eben auch mal gespannt, was da bei uns rauskommt. Bücher und Literatur habe ich am wenigsten eigentlich gefunden. Manchmal gibt es eben Bücher über PDA, gibt es ja auch noch nicht so viele, mehr im englischsprachigen Bereich, wo dann durchaus auch über Hochbegabung gesprochen wird, denn also ich treibe mich natürlich mehr im PDA-Bereich rum, vom Autismus-Spektrum, der Bubble. Aber da habe ich explizit von vielen Kindern gehört, die wirklich Hochbegabung diagnostiziert auch haben. Und ob es dann Zusammenhang gibt, keine Ahnung. Aber ich finde es schon bemerkenswert, dass es da so viele gibt. Vielleicht kann ich nicht sagen, wäre mal so ein interessanter Vergleich, wie sich es dann eben im ganzen Spektrum bewegt. Ja, aber Forschung ist da, glaube ich, noch viel zu tun. Da echt tut sich ja auch gerade viel, aber noch viel Nachholbedarf und viel Aufklärung zu leisten. Und ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen mitnehmen und ich bin gespannt, was da bei uns rauskommt und ob wir da ja unsere Förderung entsprechend ein bisschen anpassen können oder auch da daheim einfach entsprechend spielerisch mit umgehen können. Und auch, was ich jetzt nicht hoffe, mit Lernstörungen irgendwie unseren Weg finden. Da gibt es ja dann auch verschiedene Methoden der Ergotherapie, also mit denen man natürlich auch intelligent, also ich ist jetzt die Frage auch, Lernstörungen kann die Intelligenz dann auch wirklich beeinträchtigen oder ist Intelligenz von Grund auf gegeben und die Lernstörung kommt dann nur obendrauf und deswegen kommt die Intelligenz gar nicht so zum Ausdruck. Ich glaube eher, dass es so ist. Und mal schauen. Wir haben zum Beispiel jetzt auch schon, ich weiß nicht, ob eine Lese- oder Rechtschreibschwäche vorliegt, aber wir hatten halt so ein bisschen mit Fehlzeiten in der Schule unser Thema aufgrund der Gesundheit meines Sohnes. Und da ist er einfach, hat auch so eine Art Burnout wirklich gehabt, viele Ängste und viele Depressionen oder depressive Verstimmungen und konnte da einfach nicht immer. Und deswegen ist das Schreiben und Lesen, das ist jetzt auch nicht sein Lieblingsgebiet, ja, es ist also nicht sein Überfokus oder sein Spezialgebiet und es klappt noch nicht ganz so gut, aber es ist für uns total okay und er gibt sich so viel Mühe, der wird es lernen, wir wissen, dass er das früher oder später und haben da relativ wenig Anspruch, aber wäre trotzdem einfach interessant zu wissen, ob das jetzt nur daran liegt oder ob das eben damit verbunden sein könnte, ja, weil ich schon merke, bestimmte Laute sind für ihn schwieriger als andere und vielleicht fällt es da klassisch rein, also ob Hochbegabung und Lernstörung dann wiederum zusammenhängen, bin ich jetzt auch nochmal gespannt, was ich mir von den Leuten da erklären lassen kann, falls ihr dazu noch was wisst, gerne, aber ja, ich lasse mich mal überraschen und werde berichten, so im Groben, wenn ich irgendwelche Auffälligkeiten finde, natürlich keine Werte und prinzipiell, ja, wir haben unsere Diagnostik halt damals gemacht, als es dem Kind sehr schlecht ging mit Ängsten und Depressionen und es war halt für mich auffällig, dass die Intelligenz trotzdem noch sehr hoch war, obwohl die Angst ihn sehr blockiert hat und ich habe die dann auch mal gefragt, nachdem ich auch viel drüber gelesen habe, dass diese klassischen Intelligenztests halt viel weniger aussagen, als man so denkt. Ja, weil es immer schon auch eine Situationsbetrachtung ist und wenn so Ängste dazukommen, verwässert es das Ganze auch. Es blockiert einfach ein Kind, klar. Und kann durchaus sein, dass er zu verschiedenen Zeitpunkten verschiedene Ergebnisse, wenn es denn eben der Test nicht richtig gemacht wird oder wenn es der falsche Test ist oder was auch immer. Und dann meinte sie eben, ich habe sie darauf angesprochen, die Psychiaterin oder die Sozialpädagogin, und die meinte dann, ja, das kann schon variieren auf so 10, 20 Punkte minimal, maximal. Und ja, da habe ich mir halt gedacht, okay, ja, dann ist uns eigentlich jetzt gerade nicht damit geholfen, weil unsere Situation ist gerade nicht die beste und also da haben wir keine akkurate Aussage, ob das in welche Richtung es jetzt mit ihm geht in dieser schlechten Phase. Also es ist echt auch nochmal hinzuschauen, in welcher Phase befindet sich derjenige gerade in puncto Diagnostik. Insofern bin ich jetzt echt mal gespannt, ob jetzt ein anderer Wert rauskommt oder ob es dasselbe ist, ja, weil ich es einfach auch von vielen Spezialisten schon gehört habe, dass es auf die Testung und auf die Erfahrung desjenigen, der das macht, ankommt und auf die Einschätzung einfach. Ja, vieles ist Erfahrung, Bauchgefühl. Also das ist ganz komplizierte Sache anscheinend und ich würde es auch nur in die Hand eines Menschen legen wollen, der da wirklich schon sich seit Jahrzehnten mit umtreibt. Also in dem Sinn, ich berichte und lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.